die richtig guten haben bald über 200 gemacht bei uns. Wir hatten im Sommer auch dann schon 10 Millionen ARR. Und dann, one day, shit hits the fan. Sachen passieren einfacher und besser, wenn man es nicht ganz dringend braucht. Wir haben es auch nicht perfekt gemacht, logischerweise. Es war ja auch ein Markt, der so ein bisschen spoiled war, würde ich sagen. The reality is, there is a lot of shit out there. In Finance wird Claude alles übernehmen. Das denkt jetzt, glaube ich, keiner mehr. Die allergrößte Welle, die startet erst jetzt.
Wo steht ihr heute?
Ante, ihr habt mit Moss jetzt gerade eine neue Runde gemacht und bekannt gegeben, besser gesagt, manchmal hängt ja zwischen, sie ist durch und sie wird bekannt gegeben, noch ein paar Tage dazwischen. Und seid jetzt mit über 1 Milliarde bewertet, also ihr seid jetzt ein Unicorn per Definition und deswegen zuallererst die Frage, wie fühlt sich das an? Fühlt sich das nach einem Meilenstein an? Fühlt sich das nach an, wo man hat irgendwas geschafft? Welches Gefühl löst das aus?
Ja, ist ein Riesenmeilenstein. Also ich meine, Man hat es so nicht unbedingt erwartet. Die Hoffnung gab es immer, aber jetzt nicht die Erwartungshaltung. Und im Daily Grind ist man ja auch eher fokussiert auf Probleme lösen, wachsen, Produkt bauen. Und der Moment dann, wo irgendwie alles fertig ist, gesigned ist, die ganze Idee durch ist und irgendwie super viel Arbeit zusammenkommt und man das einmal teilen kann mit dem Team, ist dann schon very special. Darf man schon sagen. Aber Unicorn ist eigentlich so ein bisschen makaber, ja? Also schau es dir mal an, so optisch auch. Ist eigentlich ein bisschen makaber, so als Fabelwesen. Aber natürlich ist halt ganz viel gebündelt so an Stolz und Recognition für einfach die harte Arbeit.
Ich meine, ihr habt davor zuletzt auf ungefähr 1,5 Milliarden Bewertung geraced. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr zwischenfinanzieren musstet oder ob ihr damit gelaufen seid. Das kann ich ehrlicherweise nicht sagen von außen. Aber die Frage, die sich stellt, ist, so damals war natürlich noch eine ganz andere Zeit. Also das war noch zu ein bisschen mehr Hochzeiten, wo man schnell viel Geld bekommen hat, wo man einfach viel machen konnte. Heute ist eine bisschen andere Zeit. Wie unterscheiden sich denn so die letzten Finanzierungsrunden voneinander? Wie haben sich eure Zahlen seitdem auch entwickelt, dass man mal ein bisschen versteht, was da eigentlich passiert ist?
Ja, es war damals natürlich im allergrößten Hype-Markt. Ich glaube, den die ganze Szene überhaupt gesehen hat, vielleicht außerhalb von AI, das könnte alles toppen, aber damals also der Hype-Markt, man kann auch so ein bisschen hinterfragen, warum überhaupt, war das so gerechtfertigt, ja klar, die Börsen waren auch sehr stark, aber es war schon recht crazy und wir hatten da Glück, dass wir in der richtigen Zeit mit dem richtigen, Thema und Produkt und Traction, also einfach sehr schnell gewachsen damals, wahnsinnig gut raisen konnten, hatten auch Schwein, dass das Timing auch so hingehauen hat, dass man mit dem Geld dann ganz lange noch arbeiten kann. Ja, weil ich glaube, für viele, die dann nicht geraced haben, haben dann Schwierigkeiten bekommen, überhaupt sich wieder neu zu sortieren. Insofern, das war auf jeden Fall ziemlich wild. Was hatten wir damals? Im Januar 22 waren es ja so zwischen so an die 5 Millionen ARR. Also schon sehr saftiger Multiple. So heute, glaube ich, gar nicht mehr.
Ich muss dazu sagen, das sind ja so ungefähr 100 an Multiple.
Ja, schon crazy. Gibt's heute ja gar nicht mehr, würde ich sagen. Ja, also in den allermeisten Fällen. Wuchs damals aber auch 1000%. Also war einfach die Zahlen, ja. Wir hatten im Sommer auch dann schon 10 Millionen ARR, also hat sich alles schnell entwickelt. Und jetzt die Realität ist ein bisschen anders und wahrscheinlich auch nachhaltiger. Man muss auch ehrlich sein, ist einfach schon nachhaltiger für die ganze Industrie.
Wo steht ihr heute?
Über 70.
Das heißt, über 70 Millionen ARR, 1 Milliarde Bewertung.
Genau.
Dementsprechend Multiple von plus minus 14, 15.
Genau, so kann man es rechnen, ja, absolut.
Okay.
Ja.
Und ich meine, wir sind jetzt im August, Ende August, Ziel bis Ende des Jahres. Was habt ihr euch gesetzt?
Ja, wir wachsen seit 2 Jahren in diesem Korridor 60-70%. Der ist nachhaltig. Also da schafft man es irgendwie, diese exponentielle Kurve noch zu halten, was ja auch schon hart genug ist. Mhm. Kriegt mehr Volumen rein. Es läuft aber nicht außer Kontrolle und man wird trotzdem noch effizienter. Also man schafft es irgendwie, die Burn zu reduzieren. Man schafft es auch, wir reduzieren die Customer Acquisition Costs auch kontinuierlich und den CAC Payback. Und insofern ist das der Healthy Corridor und wir laufen dann Ende dieses Jahres irgendwo um die 85 raus wahrscheinlich.
Ich meine, wenn man sich's anguckt, ne, der Jahrgang an Firmen, die dann halt in der Halbzeit rund um Corona, ne, plus minus die 2 Jahre, die da ungefähr der Korridor für richtig gute Bewertungsmultiples waren und große Runden, viele davon haben ja das Thema, dass sie sagen, okay, man spricht ihnen quasi so die Existenz als Venture so ein bisschen ab und sagt, okay, das ist ein Zombie-Unternehmen geworden und mal gucken, wer überlebt, wer überhaupt noch irgendwie Geld erlöst. Was würdest du sagen, habt ihr anders gemacht, dass ihr sagt, okay, wir können jetzt eine Runde nachlegen und stehen vielleicht anders da als viele der Firmen, die zu dem Zeitpunkt Hype hatten?
Ja, ich glaube, so ein bisschen die Misconception im Markt manchmal ist, dass Fundraising irgendwie ein Selbstzweck ist. Mehr Geld ist irgendwie ist besser. Im Endeffekt ist es nur ein Investmentmedium. Ja, du kannst jetzt mit gewissen Mitteln einfach deine Firma bauen, kannst Leute einstellen, Kanäle entwickeln, Produkt bauen. Und ich glaube, wenn der Fokus gesetzt ist auf nachhaltige, gute Firma, also ein Businessmodell, was funktioniert, was Kunden ordentlich bedient, was Mehrwert stiftet, was Mitarbeiter gut finden, also einfach eine normale Firma, ja, so wie du es hier auch machst, dann ist das Thema Finanzierungsrunde und Funding gar nicht, also ein bisschen zweitrangiger. Ja, dann man muss gucken, dass man genug Cash hat, um es aufzubauen, aber es ist nicht unbedingt so die Prior One. Und wir haben das dann, als der Markt sich gedreht hat und natürlich unsere Investoren auch quasi sehr klar signalisiert haben, dass sie da schon extreme Trends sehen und Verschiebungen, ja, also einfach auch USA, Europa und sonst.
War das so ein, hey, wir sehen da extreme Trends, drückt mal ein bisschen auf die Bremse, oder war das so, hey, wir sehen da extreme Trends, drückt mal auf die Bremse?
Ja, ich glaube, der Markt hat sich recht schnell überschlagen im Public-Sektor. Und dann gab es den Spillover und dann gab es die Frage, was heißt das eigentlich für die Kapitalgeber? Also was heißt es für VC-Funds und für deren LPs und alles? Und das waren, glaube ich, diese Dominosteine, also eigentlich so als Sekundäreffekt, ja. Die haben dann quasi diese Lawine ausgelöst und die Leute haben sich selbst sortiert. Es war jetzt nichts von einem Tag auf den anderen. Jetzt müsst ihr sofort alles stoppen. Aber über einen Zeitraum von ein paar Wochen bis ein paar Monaten wurde immer mehr klar, wir reden jetzt nicht von einem temporären Dip, sondern wir müssen die Art zu arbeiten jetzt fundamental überdenken und müssen auch überdenken, welche Metriken eigentlich genau jetzt zählen. Ja, und dann gab es Sachen, die auf einmal wieder aus dem Hintergrund nach vorne gerutscht sind. Und so eine Metrik wie der Burn Multiple, also was gebe ich aus, um zu wachsen, ja, war auf einmal halt oben auf der Agenda. Und das Feedback unserer Investoren war schon immer im Dialog, sage ich mal, was macht Sinn, wo können wir reduzieren, wie sehr, war immer im Dialog und wir haben die Vorschläge gemacht, was wir denken, was richtig ist.
Wenn ich jetzt da noch tiefer reingehe, könnte man ja glauben, hey, die Corona-Zeit ist noch vorbei, wir haben das doch schon alles hinter uns, aber du hast gerade vorhin auch gesagt, so die KI-Welle, die wir gerade haben, könnte genau dieses Szenario für andere Gründer auch auslösen, deswegen will ich da so ein bisschen drauf rumreiten, um trotzdem so ein Verständnis zu bekommen. Wie habt ihr in der Hype-Zeit, in der Hochzeit über Burn Multiple nachgedacht und dann eben auch, was war die Konsequenz? Also so, wenn wir mal Burn Multiple vielleicht einmal erklären und dann auch einmal mit Zahlen so ein bisschen unterfüttern. Das kann ein Korridor sein, dass du Burn Multiple aus 2022 und 2023 irgendwie ad hoc auswendig weiß, das verlange ich nicht, aber dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie ihr da angepasst habt und dann können wir drüber sprechen, welche Kosten man dann vielleicht auch als erstes reduziert.
Ja, genau. Also es war quasi ein Set von Metriken, was auch mal relevanter war als Wachstum zum Beispiel. Ja, vorher war Wachstum, würde ich sagen, schon die ganz klare Nummer eins. Und auf einmal kamen neue Sachen. Burn Multiple, Rule of 40, Rule of, ja, was auch immer man hat. Und das war eine Verschiebung an Priorität. Vorher hat man die Zahl vielleicht gar nicht getrackt, ehrlicherweise. Also nicht in unserer Stage, ja, so Series A, Series B, aber noch recht early. Und der Burn Multiple, der schaut halt auf, wie viel akkumuliert hat man an Burn produziert, also an Verlusten, ja, idealerweise irgendwie EBITDA oder Net Income. Und dann, was steht denn gegenüber als Zuwachs in absolut an ARR-Wachstum?
Sagen wir, ich mache 10 Millionen net new ARR, also ich hole 10 Millionen neuen jährlich wiederkehrenden Umsatz rein und gebe dafür 10 Millionen aus, dann hätte ich einen Burn Multiple von 1. Würde ich aber 30 Millionen dafür ausgeben, dann wäre mein Burn Multiple 3.
Genau, exakt, genau. Und ich glaube, zur damaligen Zeit war man jetzt mit 4x vielleicht gar nicht so off. Ja, also das war dann vielleicht schon mit 3x und 4x vielleicht sogar eher im Market Average.
Also es gibt Firmen, die 5 bis 10 Euro ausgegeben haben, um 1 Euro Umsatz reinzuholen.
In der Phase, in der super expansiven Phase mit ganz viel Product Development, also wenn es nur in Commercial reingeht, dann ist der ROI auf das Money, glaube ich, nicht da, aber wenn du auch sehr viel investierst in Produkt und andere Themen und neue Märkte und neue Kanäle und dann kann man schon streiten, ja, wo die Grenze liegt, war das damals üblich und dann ziemlich schnell war klar, in der Scale und diesem Size Cluster muss das eher auf unter 2. Und das war dann ein ziemlich schneller Wechsel, also innerhalb von 3 Monaten, 6 Monaten, 12 Monaten auf dieses neue Ziel zu kommen. Und ich glaube, ein paar haben es begriffen und haben dann sehr schnell auch gehandelt. Manche auch zu schnell und dann irgendwie die Kultur und andere Sachen vielleicht angefasst, ja, negativ. Manche zu langsam und ja, jeder hat seinen Weg irgendwie gefunden. Und wir haben es auch nicht perfekt gemacht, logischerweise. Wir hatten das in 2 Runden gemacht. Man hätte direkt ein bisschen tiefer schneiden können.
Also du meinst mit 2 Runden, dass wir 2-mal Menschen gehen lassen müssen, also Mitarbeiter entlassen müssen in 2 Runden. Also nicht Salamitaktik, wo man sagt, das sind 5 Runden oder so und jedes Mal ist wieder mehr Angst geschürt, aber auch nicht eine Runde, wo man sagt, hey, diese eine Runde mehr brauchen wir nicht.
Ja, genau, genau. Und ich meine, man hat ja auch natürliche Attrition. Ne? Es gehen ja auch Leute quasi, weil sie andere Pläne haben und irgendwas nicht passt. Genau. Und man weiß, dass die Schwierigkeit ist, wenn du einmal eine Org hast und du reduzierst Kosten, ist ja nicht nur Personal, man reduziert ja auch andere Kosten. Mhm. Und dann steht irgendwie eine etwas andere Firma da. Du musst das alles nochmal neu umbauen. Ja, du musst mir die Org ja auch umdesignen. Mhm. Und das ist gar nicht so easy. Das klingt dann so, ja, ich nehme überall ein bisschen was raus, aber gewisse Teamstrukturen verändern sich dann. Irgendwelche Teamleads haben dann nicht genug ICs oder, ne, also verändert sich einfach. Und das muss man schon mit planen. Und deswegen ist es gar nicht so easy, ja. Und da muss man natürlich sehr gut erklären und eben die Angst nehmen und die Motivation aufrechterhalten. Es war ja auch ein Markt, der so ein bisschen spoiled war, würde ich sagen. Ja, war ja schon so ein Markt, wo alles andere wichtiger war als Performance. Die Performance war irgendwie das Geld und die Performance war so da und war given. Und stattdessen gab es irgendwie 1000 andere Themen, die Leuten wichtig waren.
Ich finde es so faszinierend. Ich meine, am Ende, wenn wir es uns angucken, so Firmen wie ein Hicksfield oder ein Lovable und Co., ich meine, die ziehen ja auch unendlich schnell gerade ihre Umsätze und ARR nach oben. Gleichzeitig, wenn man sich dann anguckt, das war bei einem Cursor und so ähnlich, hast du so, dass sie halt auf ihre Pläne häufig kein Geld verdienen, sondern versuchen, so viel wie möglich durchzureichen, aber halt Kundenbeziehungen und Distribution quasi zu gewinnen. Zu sagen, hey, der Kunde ist halt bei uns und nicht bei jemand anderem. Der dann eben auch dafür zu sorgen, dass halt möglichst viel Volumen durchläuft, dass die Leute und die Kunden sich daran gewöhnen, dass man sagt, okay, man kann hinten raus ein bisschen Preise optimieren. Aber man also viele dieser Modelle, die jetzt gerade laufen, und ich will gar nicht sagen, dass das gleich ist zu euch, aber optimieren halt einfach darauf, möglichst schnell, möglichst groß, weil man sagt, okay, erstens ist die Opportunität heutzutage, ich glaube, ich habe gerade erst wieder was gelesen, dass Nvidia überlegt, Hicksfield für 6 oder 7 Milliarden zu kaufen. Jetzt hat Hicksfield gerade für 5,4 Milliarden eine Runde gemacht, also keine Ahnung, ob das passiert, aber ja. Irgendwer, wenn es signifikant groß ist, könnte es ja trotzdem kaufen und dann kriegst du trotzdem als Shareholder, selbst wenn die Firma nicht profitabel wäre in der Sekunde, weil du Tokens für KI gerade noch teuer einkaufst oder so, kriegst du trotzdem dein Geld raus und sagst, okay, es war ein sehr, sehr erfolgreiches Venture. So, ja. Was ein Nvidia draus machen würde, steht dann auf einem anderen Blatt. Aber es ist schon verrückt, wenn diese Landgrab-Zeit ist und man sagt, okay, man muss skalieren. Ich meine, vielleicht nimmst du uns nochmal mit zurück, auch in der Phase, weil ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ihr gesagt hättet, okay, unser Burn-Multiple, egal auf was wir uns jetzt einigen, was wir alles reinziehen, ob das jetzt 3, 4, 5 war, wenn ihr die ganze Zeit mit 1,5 bis 2 gelaufen wärt, dann wären halt andere auch gekommen und hätten gesagt, naja, wir subventionieren unsere Pläne ein bisschen aggressiver als Moss und dann sind die Kunden halt dort und ihr habt ja trotzdem mit den Karten, die ihr anbietet und der inzwischen viel größeren Spend-Management-Lösung und was da alles dazugekommen ist, sehr deutlich komplexer als 2022 oder 2023, als wir dann gesprochen haben im Podcast, ist es halt so, wenn ich mal bei euch bin, so die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt einfach zu einem Pleo, Payhawk oder jemand anderem wechsle, ist relativ gering. Während, und das bleibt ja so. Und ja. Deswegen war ja damals auch eine Zeit, ich würde fast denken, dass trotzdem einige, die damals zu euch gekommen sind, nicht gewechselt haben. Und deswegen musstet ihr ja, also wäre es ja fast schon auch fahrlässig gewesen, das Geld nicht auszugeben.
Ja, klar. Ich glaube, wir haben schon so ein bisschen mehr Deutsch gebaut, wenn man ehrlich ist. Also wir waren einfach vom Mindset schon sehr bullish, ne, und sehr expansiv, ohne Frage. Und es hat ja nicht irgendwie auch
diese... kommt ja aus dem Rocket-Umfeld, also es wundert ja nicht.
Ja, also indirekt ja zumindest,
Move,
ja.
Move, ja, aber also so...
Das war der andere Player, Movinga, aber genau.
Ja, also Move, aber Move24 war doch...
Nee, war Heusbrink und Cherry. Deswegen auch Cherry wieder. Genau.
Okay, da habe ich
aber
das falsch
abgestempelt.
Ah, okay, da habe ich das falsch abgestempelt. Naja, okay, okay, ja. Okay. Aber aus den Zeiten, wo man sich mit Rock Adventures battlen musste, zumindest, sagen wir es mal so.
Ja, genau. Was wir aber schon in Europa, glaube ich, ist noch nicht nur wir, sondern auch die anderen Spieler schon ein bisschen anders gemacht haben, war schon zu überlegen, kann man von vornherein Economics einigermaßen sinnvoll gestalten. Mhm. Ja, also es gab die, selbst mit einem, würde ich sagen, sehr einfachen Produkt, wenn ihr zurückschaut, ja, super einfaches Produkt, gab es trotzdem eine SaaS-Gebühr. Ich meine, die Amerikaner, auch ein Ramp und so weiter, haben ja teilweise viele Jahre und irgendwie deutlich größere Größe immer noch kein Geld genommen für das Produkt. Mhm. Also da ist schon so ein bisschen auch eine Mindset-Frage und ich glaube, Europa war da einfach konservativer, auch nicht, bei uns zumindest nicht alles mit Incentives verblasen. Ja, also kannst du natürlich in Cashback-War eingehen und andere Themen, und dann bleibt halt auch nichts übrig, außer eben Topline, haben wir auch nicht gemacht. Trotzdem war es schon ein sehr expansiver Kurs und die Gedanken hat man, genau wie du sagst, richtigerweise. Ja, also wenn ich jetzt einen Kunden hier gewinne, wie sieht sein Customer Lifetime Value über Zeit aus? Vielleicht verdiene ich heute wenig Geld, aber wie entwickelt sich über Zeit und wie lange bleibt der und kann ich damit immer noch gut zurückzahlen? Also es ist schon Trade-off, muss in Summe schon passen, weil sonst, das sehen die Investoren natürlich schon, wenn sie ihre Idee machen.
Ja, voll. Jetzt habt ihr eine neue Runde gemacht. Du hast selber mal gesagt, es war ein bisschen opportunistisch, wenn man konnte. Mhm. Auf der Größenordnung würde man ja lügen, wenn man sagt, man guckt sich nur einen Kanal an, also nur Finanzierungsrunde von Venture und dann gibt es ja irgendwie Private Equity und dann guckt man sich auch immer mal wieder Exit-Kanäle an. Wie würdest du gerade das Marktumfeld für die verschiedenen Kanäle einschätzen? Ohne zu sagen, was ihr alles genau im Detail vielleicht mit irgendwem besprochen habt.
Ja, ja, ja. Also vielleicht der Kontext, warum ich gesagt habe, opportunistisch. Die Firma hatte noch genug Geld, hat immer noch genug Geld zum Arbeiten. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man nicht mit dem Rücken zur Wand steht. Also es muss einfach, glaube ich, jeder taktisch. Meine große Empfehlung, Sachen passieren einfacher und besser, wenn man es nicht ganz dringend braucht. Das war das Erste vielleicht. Das Zweite, der Markt, würde ich sagen, immer noch ziemlich tough. Ich glaube, gerade in quasi den global skalierenden AI-Modellen, also wo du Plug and Play eigentlich weltweit arbeiten kannst, die dieses Wachstum hinbekommen, wie eben Hicksfield, ja, war ja gerade sehr recent, ne, und wo du halt hunderte Millionen ARR mit einer sehr jungen Firma innerhalb von einem Jahr oder weniger reinholen kannst, das ist natürlich nur möglich, wenn es wirklich 100% global funktioniert. Und es gibt schon Segmente an Investoren, die sich quasi auf dieses Segment beschränken und sich da quasi dann rumschlagen. Ja. Für alle anderen Modelle ist es ein bisschen schwerer geworden, weil man vergleicht, das ist das eine, man sagt, warum wächst das so krass schnell und das irgendwie schnell, aber nicht so krass schnell. So eine Sache. Und die zweite Sache ist, glaube ich, auch, dass es immer noch so ein bisschen Sorge gibt, wie wird der Markt sich nochmal verändern, was macht die AI wirklich für dieses Geschäft, gerade jetzt im Software-Space, wo ist da der Mode? Und ich meine, die Perspektiven, der Markt reift ja auch.
Ja.
Und ich weiß noch Anfang Januar, als so Claude zum ersten Mal so richtig visibel war, da war schon, glaube ich, das generelle Mindset, in Finance wird Claude alles übernehmen. Das denkt jetzt fast, glaube ich, keiner mehr. Aber daran merkt man halt eben, wie so die Gespräche verlaufen können. Ne? Also insofern, ich würde sagen, Umfeld ist ziemlich tough. Ganz konkret, also Growth Capital ist, glaube ich, wesentlich selektiver, wesentlich rigoroser auf den Kennzahlen, wesentlich mehr fokussiert auf Profitabilität. Es sei denn, es ist dieses super explosive AI. Mhm. Ich glaube, die auf der Käuferseite fragmentiert sich sehr. Viele wurden getroffen durch eigene Multiples, die schlechter geworden sind, also gerade so PE-owned. Anscheinend wurden auch viele getroffen dadurch, dass die Refinanzierung über Fremdkapital schlechter geworden ist, also quasi so die quasi Bankendarlehen, um Buyout zu finanzieren, ist einfach viel teurer geworden, wegen der Volatilität auf SaaS und ihren Kursen. Und dann hast du auch wieder ein paar, die irgendwie super active sind. Man hat ja auch gesehen, SAP hat da wieder irgendwie Sachen gemacht. Also ist cool, ist sehr gut. Also finde ich
Kontext, cool. SAP hat in Paloa investiert, hat in N8N investiert, hat, glaube ich, auch noch ein paar strategische Partnerschaften hier und da, aber
kaufen
auch immer noch, also sind schon ziemlich aktiv.
Ja, genau. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob die vorher auch so aktiv waren, ob es nur so erscheint.
Ja, ich meine, die haben SAP gekauft, dann haben sie mit SAP gekauft, Signavio gekauft, Signavio, also Gero hat dann quasi angefangen, LeanIX zu kaufen, WalkMe zu kaufen. getroffen. Ich glaube inzwischen noch irgendwen. Und deswegen, das wurde dann aktiver, als sie quasi noch so eine neue Unit gebaut haben.
Ja.
Hat man das Gefühl, dass sie wieder mehr gemacht haben. Ich weiß aber nicht, wer dann jetzt wirklich die Investments in Paloa oder N8N zum Beispiel gemacht hat.
Ja, die schaffen sich irgendwie neu zu erfinden. Aber ich glaube, es fehlt ganz vielen schwer, wenn du selber ja so getroffen wirst, in der Defensive bist und dich erstmal selber wieder fangen musst. Dann über Käufe nachzudenken, ist erstmal so highly distractive. Also Hut ab auf jeden Fall. Brauch schon Mut dafür auch.
Das stimmt, das stimmt. Wenn wir jetzt über so eine Rundengröße sprechen, ich meine, wie gesagt, ne, am Ende habt ihr, ich sag jetzt mal hart, auf dem Papier eine Milliarde Wert geschaffen. Das ist am Ende ja kein Exit, dementsprechend sage ich mal auf dem Papier eine Milliarde Wert. Welche Rolle spielt dann zum Beispiel auch das Thema Secondaries? Ist ja in der Gründerszene so eigentlich relativ normal. Gleichzeitig spricht man nicht so häufig drüber. Das heißt, wann habt ihr das erstmal Secondaries gezogen? Weil gerade in der Halbzeit kann ich mir vorstellen, dass da schon Angebote kamen.
Ja, genau. Wenn die, genau, gab's auf jeden Fall. Ich würde sagen, also ich würde das auch immer auch so allen Investoren sagen, wenn man Gründer hat, die sich keine finanziellen Sorgen machen müssen, wie sie über die Runden kommen, gerade wenn sie älter werden, Seniorer sind, Kinder haben, dann hast du jemanden, der mehr arbeiten wird. Und ich glaube, es ist ein Vorteil, wenn Leute irgendwie fokussiert und noch mehr ballern, ja. Und das ist so die Realität in den allermeisten Fällen. Gibt sicher auch irgendwie negative Stories, aber das alles, was ich so bekommen habe, auch im sonstigen Kreis, ist das eigentlich so der positive Effekt. Was wir jetzt gemacht haben, auch in der Series B gemacht haben, ist, auch was rauszukarven für die Mitarbeiter. Also dass ein bisschen Kapital auch verfügbar wird für die Leute, die schon lange dabei sind, und dass die auch diesen Equity Value, der sonst ja nur in den Verträgen hängt und der jetzt keinen guten Sekundärmarkt hat, ja, dass man den mal so ein bisschen mal übersetzt in echtes Cash. Und ich glaube, das ist ehrlicherweise für einen Standort Europa, Deutschland, Berlin, wenn es mehr an solcher Liquidität gibt, wird das zu wesentlich mehr Risikobereitschaft führen und auch Leute, die sich quasi mehr Gas geben werden. Es wird ein besseres Ökosystem. Also ich glaube, der Effekt, der rauskommt, ist nur ein Win für alle. Die Kehrseite, die oft dann vorgehalten wird, ist, die Firma ist ja noch gar nicht irgendwie profitabel zum Beispiel. Ja, oder die Investoren haben noch kein Geld gesehen. Aber im Endeffekt ist ja nur Markt, Angebot und Nachfrage. Du hast auch Public Companies, die nicht profitabel sind und trotzdem irgendwie sehr, sehr, sehr hoch kapitalisiert sind, ja. Und da gibt es auch Angebot, Nachfrage. Der eine kauft, der andere verkauft. Also im Endeffekt muss man sich, glaube ich, so ein bisschen von den Egos lösen und von den Prinzipien und eher Fokus auf, wer will investieren, wen kann man antreiben und incentivieren und das Ganze eben so gestalten.
Ich glaube auch da, also einmal Secondaries natürlich irgendwie zum Beispiel Gründer oder auch früher Mitarbeiter etc. hält Anteile an der Firma. Gründer dann meistens echte Anteile, frühe Mitarbeiter eher virtuelle Anteile, also VSOP. Und die werden dann gekauft. Das bedeutet, dass, also sagen wir mal, du machst Secondaries in einer Runde von 5 Millionen, egal wie du die aufteilst, auf welche Personas, diese 5 Millionen landen halt nicht in der Firma. Wird dann vielleicht als 50 Millionen Finanzierungsrunde kommuniziert, wenn 5 Millionen davon Secondary sind 5 Millionen Geld, das an also Personen geht, die einen Teil oder auch teilweise vollständig ihre Anteile erlösen, können Investoren sein, Mitarbeiter oder Gründer. Und der Rest geht dann in die Firma. Das heißt, du hast dann Primary ist dann 45 Millionen, das Geld, das wirklich in die Firma geht, und 5 Millionen werden dann Secondary. Und das Zweite, was ich spannend finde, ist, man hört von außen immer, dass es mehr und mehr so Secondary-Fonds gibt, die ja sagen, wir kaufen jetzt Secondaries und wir wollen. Wie sehr siehst du das im deutschsprachigen Raum? Weil ich habe das Gefühl, dass das viel so international global ist und dann auf eben die, ich sag mal, größten Player, also wenn Stripe, Revolut etc. zu immensen Summen irgendwelche Secondary-Buyouts machen und du halt irgendwie da sehr viel Kapital allokiert wird, aber ich weiß nicht, wie sehr das dann irgendwie zum Beispiel den deutschen Markt trifft, weil der ja auch mit VSOP, ESOP, echten Anteilen nochmal ein bisschen anders und schwieriger geregelt ist aufgrund der, was dann die Leute wirklich draus bekommen und so. Das steuerliche Thema packen wir mal beiseite, aber siehst du Secondary Liquidität oder ist das wirklich eher in der Finanzierungsrunde, sagt halt ein Fonds, wir wollen so viel Prozent und ihr sagt, das geht nur, wenn ihr einfach ein paar Sachen mitkauft?
Ja, ich habe bisher jetzt, ich kriege immer irgendwelche E-Mails, reagiere aber nicht drauf, ehrlicherweise, weil ich es immer so halb seriös finde. Aber ich höre nicht so viel, also aber vielleicht ist mein Netzwerk da auch einfach zu quasi so einseitig. Mhm. Ich habe nicht so viel gehört. Ich weiß, dass es gibt. Ich denke, fokussierst dich vor allem auf die Global Winner, da ist dann Übernachfrage. Und ansonsten das ganz typische Halb ist eher, was du als weiteres beschrieben hast. Die Finanzierungsrunde ist da, es gibt mehr Interesse, Geld zu deployen, als die Company vielleicht braucht. Es gibt irgendwie den Wunsch seitens des Teams oder der Founder, etwas zu kapitalisieren, so ein bisschen Risiko rauszunehmen, vielleicht irgendwie sich, irgendwie weiß ich nicht, ein Eigenheim zuzuschaffen. Mhm. Also die typischen Motive von jungen Leuten, die irgendwie noch was aufbauen. Dann passiert ein bisschen was. Das ist so eher der Klassiker. Fair was enough. Ich sehe zumindest, ja. Ich denke, Deutschland vielleicht auch ein bisschen mehr behind. Könnte schon, also in den USA mit Sicherheit viel weiter. Könnte sein, dass UK da auch weiter ist. Würde mich nicht überraschen.
Ja, ich glaube, ist auch witzig, weil es halt natürlich auch mit der Gesamtvolatilität des Marktes, ne? Dann kaufst du als Secondary Fund hängst du ja noch viel mehr in den Paper Values auch zum Teil, wenn dann irgendwie auf, gibt auch ein paar gemeinsame Bekannte von uns, die dann irgendwie bei Klarna Secondaries zu sehr hohen Preisen gekauft haben und dann hinten raus ziemlich runtergedroppt sind, wo man so weiß, oh ja, das tut halt dann auch weh. Und du bekommst ja auch dann noch schlechter raus. Als VC kommst du auch nicht so richtig raus, aber du könntest halt irgendwie gucken, du hast so ein bisschen Mitspracherecht, wie sich der Deal entwickelt. Wenn du Secondaries kaufst, dann, wenn du die nicht in so einem großen Maße kaufst, bist du natürlich noch viel mehr, so wie so ein Angel-Investor, von der Liquidität wahrscheinlich gebunden auch von der Priorisierung, deswegen natürlich.
Ich glaube aber, ein positiver Aspekt, warum es auch vielleicht mehr davon gibt, ich glaube durch Covid und den Tech-Winter, der folgte, ist, glaube ich, die Qualität der Unternehmen eher größer, also eher noch besser geworden. Ja, und ich glaube, es gibt mehr Unternehmen, die jetzt ziemlich gute Efficiency-Economics haben, gut wachsen und am Break-Even sind, in der Nähe vom Break-Even, schon ordentliche Größe haben, wo man sagt, diese intrinsischen Werte sind wesentlich besser. Und weil die so viele Jahre jetzt man schlecht raisen konnte, haben sich alle so in diesen Zustand konsolidiert, ja, alle haben so hart darauf hingearbeitet und jetzt brauchen sie ja vielleicht gar nicht mehr so viel Geld. Ja, also wir haben auch nur quasi die 30, es waren dann 35, kurze Klarstellung, dann inklusive der Secondaries, die stattfanden, die brauchen dann nicht so viel Geld und können damit und machen damit dann neuen Weg auf, ja, also für so organisiertere Secondaries vielleicht.
Wenn wir uns einmal angucken bei euch jetzt, weil du hast gesagt, okay, genau, so, wir wissen, Milliarde Bewertung, irgendwie 70 Millionen plus ERA, 30 Millionen Primary, 5 Millionen Secondary, wenn ich das gerade richtig rausgehört habe. Da ist ja trotzdem echt viel Momentum. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, wart ihr so auf der Hälfte des Weges zu 25 Millionen ERA, zumindest laut deiner Aussage, wenn ich zitiere aus dem Podcast. Und du hast gesagt, okay, also 10 Millionen ist so das eine, wo sich dann irgendwie viel in der Firma verändert. Du glaubst, der Weg zu 25 wird sehr hart, der Weg zu 50 wird sehr strukturiert, aber es wird immer wieder Breaking Points geben. Was würdest du denn sagen, wenn du so zurückguckst? Was waren die größten Breaking Points von, ja, sagen wir mal, 12,5 bis 15 Millionen ERA bis jetzt irgendwie 70 Millionen ERA?
Es verändert sich alles. So eine Firma verändert sich dann schon signifikant in den verschiedenen Phasen. Ich glaube, in der frühen Phase ist es einfacher, Wachstum zu generieren, weil das Inkrementelle ist irgendwie sehr, sehr quasi, relative ist sehr hoch. Absolut sind die Zahlen noch überschaubar. Ja, das heißt, man kann auch mit einzelnen Deals oder je nachdem, was die Ticket-Size sind, kannst du da schon recht viel bewegen. Dementsprechend ist noch nicht so viel Druck auf den Kanälen Top of Funnel. Also das ist so quasi Thema Nummer eins. Du kannst dieses Wachstum etwas mehr manuell, etwas weniger mit Hyperintelligenz und mehr mit der Brechstange irgendwie auch erzeugen. Das ist so diese Early Phase. Ich glaube, irgendwann kommt man dann in den Zustand rein, wo man dann schon wesentlich mehr planen muss, wo du dir auch mit größeren Lead Times überlegen musst, wo will ich eigentlich in 6, 9, 12 Monaten sein? Das haben wir in der Phase damals gar nicht gemacht. Mittlerweile müssen wir schon über ein Jahr vorausplanen, damit wirklich diese ganzen Effekte richtig eintreffen. Ja, dass du so quasi Scopes, was du bauen willst, dieses neue Modul, das neue Add-on, dass du das einmal quasi dann über den Zyklus auch gebaut bekommst und dann musst du noch quasi kommissionalisieren, ja, musst du ein Ende bekommen und das fängt dann erstmal so mit so einem kleinen Piloten an. Also es muss schon sehr viel mehr geplant werden Macht aber auch Spaß, wenn man sich dem hingibt. Erstmal ist es nervig, weil als Founder willst du irgendwie executen, das Box irgendwie zu hustlen auch. Aber diese Planung, wenn man die so, sage ich mal, nicht hypertheoretisch macht und eher so pragmatisch, gibt dann auch viel mehr Alignment zwischen den Leuten, ja, weil alle wissen, wo geht die Reise eigentlich hin. Man setzt schon mal Targets, was auch hilfreich ist, ne, wo will ich überhaupt sein, und hilft einem einfach dieses Kartenhaus besser zu challengen. Wo kommt das Wachstum her? Das war jetzt so unsere Erfahrung. Also die Werttreiber so richtig rauskitzeln und dann darauf zu setzen, dann kommt es anders. Ne? Also ganz klar, es kommt 0,0% exakt so, wie man sich vorgestellt hat. Ja. Aber du merkst dann, okay, gut, wir konnten jetzt irgendwie auf dem Average Order Value, ja, auf dem Ticket, haben wir jetzt irgendwie 20-30% Wachstum erzeugt. Das kam ja aus folgenden Produkten. Das ging irgendwie recht easy, ja. Wir haben Pricing angefasst, das ging irgendwie auch easy. Was schwer war, war irgendwie den Partnerships-Kanal zu skalieren. Ja, wir dümpeln immer noch bei irgendwie der gleichen Anzahl an Sales Qualified Leads. Was machen wir jetzt anders? Ja, und das ist so, und da sich früher zu überlegen, wo will ich rein, was sind meine Expectations, was funktioniert dann on the go, wieder zu adjustieren, neue Themen zu setzen, ist, glaube ich, so der quasi die Evolution dann von, ich sag mal, klein zu mittelgroß.
Wenn wir da ein bisschen in die frühere Phase zurückgehen, sagen wir mal so 5 bis 10 Mio ARA oder vielleicht auch 2, 3 Mio ARA und man hat zwar auf der einen Seite Geld und weil man geraced hat und sagt, okay, ich habe gerade mehr Geld, als ich gefühlt gerade ausgeben kann und natürlich findet man immer einen Weg, irgendwie auch Millionen auf den Kopf zu hauen, aber man überlegt sich aus so, ich muss Dinge testen und ich muss die Dinge finden, die funktionieren und Vollgas mit denen weiterlaufen. Also ja. So dieser, wenn ich mir das als Kurve angucke, wie viel Zeit verbringe ich mit Testen und wie viel Zeit versuche ich mit einem Double Down, also verbringe ich mit einem Double Down auf die Dinge, die funktionieren, um erstmal rauszukommen aus diesem ersten Modus von, ich versuche überhaupt erstmal was zu finden, was funktioniert.
Ja, ich glaube, also das ist eine sehr gute Frage. Wenn man, ich glaube, man boiling the ocean, verlangsamt. Mhm. Ich würde wahrscheinlich eher etwas früher Double Down, wenn die Indizien da sind, wenn die Zahlen Sinn machen, wenn es irgendwie vom Fit her, ja, strategischer Fit auch da ist, dann eher mehr Double Down und das Experimentieren quasi nebenher machen, um irgendwie sich die Pipeline offen zu halten. Und dann quasi über Zeit hinweg fährst du auch die beiden Modi parallel. Ja, du hast dann irgendwie deine Themen, die schon reifer sind, die sind halt so in Scale, dann setzt du den Hebel um und sagst, okay, wie machen wir es jetzt groß? Was brauchst du dafür? Und neben mir hast du irgendwie zig andere Themen und die sind auch in Early und die sind Iterate und Test. Das heißt, die kommen dann irgendwann laufen die parallel. Aber ganz am Anfang ist es schon fast schwer, weil du so kleine Teams hast, ja, und so wenig irgendwie, auch wenig Produkt meistens, ne, in der frühen Phase. Das heißt, du musst damit klarkommen, was die wenigen Leute und das wenige Produkt, was da ist.
Was ich immer so den spannendsten Breaking Point finde, der ist für dich jetzt schon ein paar Tage zurück, aber wenn ihr als Gründerteam anfangt und ihr fangt an, selber zu verkaufen, das Produkt zu entwickeln und Founder-led Sales und wie auch immer, irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, hey, ich glaube zwar, ich bin gerade also ich kenne die Leute, ich weiß, wie ich das Produkt am besten pitche und so weiter und gleichzeitig weiß ich, wenn ich alleine Sales mache, so, dann ich muss mich schaffen, davon auch ein bisschen frei zu machen, nicht aufzuhören, Sales zu machen, sondern ein Team aufzubauen, was halt mindestens genauso und auch planbar Sales machen kann, dass ich mich weiter um Struktur, um Organisation kümmern kann, ja. Trotzdem große Deals mitmachen kann. Also ich glaube, das hört ja jetzt so schnell nicht auf, dass man sich irgendwie trotzdem mit Deals beschäftigt. Aber was sind so die wichtigsten Schritte, um sich möglichst schnell davon zu lösen, zu sagen, hey, aber ich weiß doch am besten, wie es funktioniert. Ich habe doch die Relationship. Und hier so ja. Da dann auch reinzukommen und zu sagen, naja, also haben andere auch schon geschafft. Also wir müssen halt auch ein Sales-Team bauen.
Ja, ja. Man muss, glaube ich, systematisieren. Man muss sich schon überlegen, wie man eine Motion aufbaut. Ich glaube, so diese well-oiled Motion, ja, dieser Begriff, das ist eigentlich schon, das ist das ganze Rezept. Und das geht für alle Teams, by the way. Das ist nicht nur auf Commercial. Sich zu überlegen, wie kann diese Motion funktionieren, welche Aktivitäten, was sind die Jobs, was sind die Workflows, wie kann man die technisch unterstützen, jetzt mit AI natürlich sehr viel nochmal quasi auch Agentic und dann muss man natürlich irgendwie auch lernen, als Founder quasi zu vertrauen, abzugeben, ja, das heißt, bei uns war es damals der Hubi, ja, der war der erste quasi Sales Intern, der neben Anton und quasi uns, die eher so sekundär involviert waren, angefangen dann Sales zu machen. Und war dann bis zum Abgang auch die globale Nummer 1 in kumulierten Sales-Volumen, was er reingeholt hat. Ja, und das ist so das erste Hire, was als Internship begonnen hat. Überleg mal. Und
weißt du, was der alleine an so Signed ARR gebracht hat?
Das war mega viel. Millionen. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Wir haben es damals mal geschaut. Er hat dieses neues Venture, was er jetzt gerade aufbaut, jetzt seit einem Jahr oder so. Genau. Also es war schon ein ordentliches Volumen, ja. Da hat dann Anton jemand auch überholt, weil Anton war natürlich der Leader für ganz lange Zeit, weil Stark. Die ganze erste Kohorte kam von ihm. Wir machen auch alle immer noch. Ja,
nur also dazu, wenn ich Anton Rummel, einer der Mitgründer.
Genau, richtig, ja. Wir machen es auch immer noch, wenn das macht auch Bock, oder? Also es geht ja auch nicht nur, Sales ist ja nicht irgendwie keine Last, oder? Vertrieb ist ja nicht immer was Negatives, sondern du unterhältst dich mit Leuten, was du machst, und du verstehst, was die eigentlich, ob die es brauchen überhaupt und wenn ja, was. Und dann irgendwann realisierst du, das macht Sinn, ne? Und das ist halt Sales, und das darf ich nie aufhören. Auch bei keinem der Founder.
Ja. Fair enough. Finde ich faszinierend. Was glaubst du, was hat Ubi oder Uli?
Hubertus, Hubi.
Ach, Hubi. Okay, das H habe ich überhört. Was hat Hubertus gemacht, dass er, auch wenn er quasi als Intern kam, was ja, man würde ja häufig denken, oh, jemand mit perfekter Qualifikation, der das schon mal woanders gemacht hat, der überholt die alle. Was hat den so stellar gemacht, dass der so krass funktioniert hat?
Ja, ich glaube so drei Eigenschaften. Die erste ist einfach Grundintelligenz, also einfach smart, checkt die Dinge halt einfach, trotz des quasi sehr jungen Alters. Dann das zweite, extrem lernfähig, einfach neue Sachen dazu gewinnen. Er ist ja auch dann zum Head of Sales auch aufgestiegen, über Teamlead, dann Head of Sales. Und dann das letzte ist Hustle. Muss halt richtig hustlen. Also die Sachen kommen schon und lass automatisch und hier und da, vergiss es. Du musst den Deal hinterherlaufen, die Pipeline muss stehen und man muss richtig hinterher sein.
Was würdest du sagen, ich glaube, was das am meisten unterschätzte, wenn man eine Sales Org aufbaut, also von all den Punkten, die dazu führen, dass man am Ende genug Geld in die Kassen spült für Wachstum?
Ja, ich glaube, tatsächlich bei Sales Organizations, weil der Job eben sehr viel auch die persönliche Komponente braucht. Also du musst ja diese emotional Intelligenz auch haben. Mhm. Also nicht nur beim Kunden, um ihn lesen zu können und irgendwie verhandeln zu können, sondern auch bei den Agenten, also die bei Laune zu halten, die anzufeuern und. Was, glaube ich, am ehesten zu kurz kommt, ist diese Motion, sich genug Zeit zu nehmen, die Motion zu bauen. Mhm. Also ich glaube, der klassische Fehler ist, irgendwie so wirklich in die Prozesse zu gehen, die Systematik, das Product Feedback irgendwie sehr klar kanalisieren. Also all die Themen, die jetzt mal erstmal zweitrangig erscheinen versus get the deal closed. Mhm. Und der typische Sales, der irgendwie auch Commission bekommt und so weiter, der tickt natürlich nach get the deal closed. Ist auch gut so. Aber ich glaube, der größte Fehler ist, diesen Modus zu spät einzuschalten. Weil dann skalierst du schon auf Sales-Agenten, auf Traffic, aber hast noch keinen geilen Blueprint. Und er wächst dann auch nicht unbedingt. Ja, also dieses konstante Iterieren und besser machen, diese Intelligenz reinzubringen, das ist, glaube ich, das, was viele Leute dann so ein bisschen zu spät starten und dann ist es schwierig, weiter zu skalieren.
Ich sage, es gibt jetzt mehrere Sachen, also Richtungen, in die man abbiegen kann. Richtung 1, Compensation. Wie häufig habt ihr euer Kompensationsframework für Vertrieb umgestellt? Also habt ihr eins gefunden, wo ihr sagt, ey, mit dem sind wir wirklich happy, oder ist das so phasenabhängig, muss man da schon viele Stellschrauben verändern oder ist das eher, man passt die Prozente ein bisschen an?
Ich würde sagen, Changes jedes Quartal. Also literally jedes Quartal. Weil sich die strategische Ausrichtung der Firma leicht verändert immer. Du hast irgendwie neue Produkte, die du incentivieren willst. Du hast irgendwie mehr Fokus auf SaaS. Du hast mehr Fokus auf andere Revenue Streams. Die Marge ist gerade relevanter. Gewisse Leads müssen priorisiert werden. Du lernst ja neue Dinge. Und wenn es immer more of the same ist, dann würde ich sagen, hat das Business eine Halbwertszeit. Ja, dann wirst du dich nicht weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, ein Grund. Und der zweite Grund ist, ich finde, eine geile Firma, ja, die noch diese ganzen Teams unterhält, im Produkt, in Revenue Operations und überall anders, die muss es hinbekommen, dass die Agenten über Zeit auch immer mehr schaffen. Ja, da kommt immer die Frage, warum sind die Tages jetzt irgendwie höher? weil man ja irgendwie eine Million investiert im Monat, um alles geiler zu machen. Weißt du, was ich meine? Ja. So, na klar müssen wir jetzt ein bisschen mehr rausholen. Und das zu kalibrieren, wo erhöht man die Targets, den strategischen Fokus zu übersetzen in die Zahlen und dann natürlich irgendwelche Fehler und Mechaniken auszumerzen, hat bei uns dazu geführt, dass wir de facto jedes Quarter was anfassen.
Mhm. Jetzt mal ganz kurz, ich meine, lass uns nur SaaS-Revenue rauspicken. Ja. Weil es ist, sonst wird es zu kompliziert, wenn ich versuche, euer gesamtes Framework zu verstehen. Da muss ich mich wahrscheinlich irgendwann mal eine ganze Episode nur mit Ante hinhocken. Ja. Mit Anton. Frage, die mich interessiert ist, was kann man, also gerade in der Frühphase, was ist eine grob sinnvolle Richtung, die man den Reps, also den Vertrieblern anbieten sollte, dass man sagt, hey, man hat selber subventioniert vielleicht ein bisschen, dass mehr Fokus auf Sales und jetzt wirklich Vollgas passiert, versus man hat langfristig halt irgendwie auch das Gefühl, dass das Deals sind, die später trotzdem, wo man sich nicht anguckt und denkt, krass, wir bezahlen unseren Vertriebler ganz schön viel für die allerersten Deals.
Ja.
Oder ist das auch egal, wenn man denen so viel dafür bezahlt?
Ja, man muss irgendwie, glaube ich, schon, es muss sich die Waage halten, ja, weil die Leute müssen auch incentiviert sein zu rennen, ne, muss ja auch, und es ist ja auch mehr, es ist, glaube ich, Science, aber auch sehr viel Art, ne, gerade in der frühen Phase. Und man kann, ich glaube, durchaus auch fair, mehr mit Fix zu arbeiten und variabel über Zeit irgendwie hoch zu skalieren, damit du einfach diese Unsicherheit rausnimmst. Sonst hast du irgendwie auch einen neuen Launch, den willst du unbedingt pushen, der ist aber unsicher in der Execution und die wird einfach depriorisiert von den Agenten. Ne? Also ich glaube, da gibt's so Hebel erstmal im Fix versus Variable. Und dann ist es, glaube ich, schon so, dass jeder rechnet irgendwie auf so eine OTE, also wo kann ich landen in meinem Gesamtgehalt, ja, für das, was ich tue.
Und Target Earnings.
Genau, und Target Earnings. Und das muss passen. Ich glaube, was schwierig ist, und das kriege ich schon teilweise mit, auch in Interviews, wenn ich mal so ein Final mache, auch mit AEs, da stelle ich die Frage so, was ist eigentlich das Target überhaupt im Jahr und wo landet ihr? Und wenn du merkst, uff, das Target ist irgendwie gar nicht so hoch und irgendwie 80% Performance, dann ist auch so ein bisschen die Frage, warum? Wo ist da jetzt der Misfit? Ne, irgendwie so. Das ist im Vergleich mit den Benchmarks von Iconic und so. It's a bit off, ja, so, wo ist jetzt genau, Product-Market-Fit nicht da oder wird nicht genug gepusht oder ist irgendwie der Prozess nicht geil, ist irgendwie Produkt nicht gut, ne, also, ja, also von daher, ich glaube, die kurze Antwort ist mehr Art als Science und irgendwie so anchoren, dass es Sinn macht für alle Parteien und dann mit deutlich mehr quasi Zeit und Datensicherheit und Stabilität kann man dann in sehr klare Modelle reinrutschen.
Ich meine, OTI nochmal kurz erklärt und Target Earnings setzt sich zusammen aus Fixgehalt plus Boni und Boni sind dann halt Abschlüsse oder Company Goals und so alles, was da zusammenführt. Jetzt mal wirklich einfach sehr hart schwarz-weiß, aber über so eure Org, was glaubst du, würdest du sagen, was braucht ein richtig guter Vertriebler? Also womit kann ich wirklich Qualität einstellen an yearly OTE, also On-Target-Earnings, was muss ein richtig guter Vertriebler ungefähr als Summe vor sich haben, dass er sagt, hey, da habe ich richtig Bock drauf und ich gehe nicht zur nächstbesten Company, die mir halt genau diese Summe zahlt.
Ich glaube, die richtig Guten haben bald über 200 gemacht bei uns, machen es immer noch. Die haben auch mehr verdient, als ich verdiene oder verdient habe auch. totally fine auch. Ja, ich denke schon, aber die holen auch in unserem Setup weit über 100.000 an Annualized Revenue im Monat rein. Mhm. Das heißt, da kriegst du auch weit über die Millionen in total. Klar musst du viel mehr Sachen noch bezahlen, du musst irgendwie die BDRs noch bezahlen, Marketing und irgendwie Implementation und Customer Success. Also man kann es jetzt nicht one-to-one vergleichen, aber die delivern Volume. Mhm. Viel schlimmer ist doch, wenn du, sag ich mal, jetzt quasi nicht in dieser Performance-Kurve bist, du holst nur die Hälfte an Business rein, kostest aber immer noch absolut gesehen dann irgendwie recht viel, dann geht die Rechnung viel schlechter auf, weil du die ganzen anderen Leute nicht mehr bezahlen kannst. Also insofern, ich sag mal, selbst wenn die Gehälter sehr hoch sind, that's the setup you want. Das ist das beste Setup.
Wie differenzierst du so früh wie möglich und trennst so früh wie möglich Spreu von Weizen, also exceptional, exzellenter Sales Guy versus mediocre und genau das, was du sagst, teuer, aber liefert so lala.
Ja, ich denke, es gibt halt schon immer quasi den Fit zwischen dem Individuum, ja, und dem Problem. Ich glaube, das ist schon ein sehr großer Unterschiede. Aber auch, wir hatten auch Leute, die vielleicht bei uns nicht gut funktioniert haben, aber danach woanders super waren, ja, oder auch andersrum kamen von woanders, wo sie super waren, wussten über Refs und Target Achievements und dann waren sie es aber irgendwie dann nicht. Das ist eigentlich schon sehr stark davon ab. Ich glaube, was du bei uns brauchst, es ist ein Finance-Produkt. Du redest mit Profis, du hast einen Accountant, du hast irgendwie den Chief Controller, Head of Finance, irgendwie CFO, mit dem musst du erstmal reden können. Ja, das ist, glaube ich, Nummer eins. Dann muss man in so einer SMB-Motion, also bei uns geht es ja so bis zu 500.000 FTE, so als Target-Kunde, da bist du noch nicht in Enterprise. Wir knocken schon einige Deals im Monat aus. Ja, das ist nicht so ein, irgendwie, ich mache jetzt mal 9 bis 12 Monate, baue ich mir die Pipe auf 3 Deals auf und dann geht mal einer oder zwei durch, sondern die werden ausgenockt. Ja, du hast irgendwie deine 3, 4, 5 Stages, aber dann wird geclosed. Also diese Frequency irgendwie auch mitzubekommen, die Pipeline Hygiene dafür. Dann irgendwie, wir sind jetzt Multimodule SaaS und AI. Das heißt, du hast irgendwie nicht ein Produkt, was du verkaufst, was ja irgendwie homogen ist, sondern du kannst beim Kunden in verschiedenen Stellen landen und dann können die von da aus auch weiter wachsen. Da musst du halt richtig gut sein in der Discovery.
Habt ihr ein Vertriebsteam, das quasi Multimodule verkauft, oder habt ihr dann je nachdem verschiedene Vertriebsteams, das eine fängt hier an, das andere setzt da an?
Wir segmentieren ein bisschen, aber das ist nicht die Stellschraube. Also wir segmentieren schon nach, welche Vertriebler haben wo so die beste Conversion Rate und so nach Seniorität, was passt zu deren Profile. Aber ist auch nicht overengineered. Ja, also es muss ja echt aufpassen, weil nachher hast du ein Problem. Und du hast aber schon so einen Trend, die erfahrener sind und die besser Bedürfnisse von Kunden verstehen und besser komplexere SaaS und AI verkaufen können, die kommen dann tendenziell auf die Deals, wo wir auch erwarten, dass das so kommt. Ja, das heißt, die picken sich dann irgendwie die Discovery aus oder kriegen die allokiert, wo man weiß, dass das irgendwie größere Firmen, etwas differenzierte quasi Needs, Pains, vielleicht das Setup auch ein bisschen komplexer, weil dann können die es dort ausnocken. Dann kriegen sie aber auch halt paar tausend Euro SaaS im Monat raus, kriegen ordentliche ACV, also ordentliche Contract Values raus. Manche sind einfach auch eher quasi sehr gut da drin, so ein bisschen mehr pushy. Bisschen weniger consultative, ja, gar nicht negativ, aber so ein bisschen mehr auf der Seite. Und die knocken dann bei den kleinen Deals mit höherer Frequenz aus. Die komplizieren den Deal nicht. Die kriegen den dann, ja, das ist ja auch gut. Also kann schon Winner haben in beiden Segmenten. Es ist nicht, um das nur eins geht.
Ja, okay, verstanden. Ich habe vorhin gesagt, man kann in mehrere Richtungen abbiegen und wir könnten hier jetzt noch sehr lange drüber nachdenken, wie genau, und ich würde auch gerne Pipeline Hygiene verstehen und so weiter. Das sind so viele Nuancen. Der andere Punkt, der mich aber interessiert, gerade in der Frühphase, ist so Sales versus Product. Also, wie finde ich heraus, wie viel ich verkaufen kann versus wie viel ich liefern kann, gerade in der Frühphase, wo das quasi alles erst beginnt, und wie schaffe ich es, die Balance zu finden, dass es sich halbwegs die Waage hält. Irgendwas wird immer hinterherhinken wahrscheinlich, aber trotzdem.
Ja, ich glaube, Kundenverständnis und quasi Painpoint-Verständnis muss schon so, das ist der Guiding-rote Faden, ja, der sich mit alles durchzieht. Und man trifft Bets, aber du musst schon realistisch sein, was du hast. Man muss auch transparent sein mit dem, was man hat. Man kann auch eine Roadmap verkaufen, ist auch fein, wenn man irgendwie glaubt, dass sie auch einigermaßen hinkommen wird. Ja, aber ich glaube, Luftschlösser, die funktionieren, glaube ich, nicht auf Dauer. Ja. Und insofern sehr gut verstehen, was ist so der kleinste, aber wichtigste Scope, den ich delivern muss, dem produktseitig sehr gut executen, also wirklich auf einer hohen Qualität liefern, ist dann schon so das erste Potenzial, um Gas zu geben. Und dann wächst es dann eher organisch. Da muss man irgendwie das weitere Feedback reinliefern, sehen aus der Nutzung, aus dem Engagement, und dann wächst die Agenda sowohl produktseitig und du hast auch mehr Futter salesseitig. Und dann kommt Competition, der Markt noch in den Weg und macht sie halt leichter oder schwerer.
Ich finde, das ist nur so interessant. Ich meine, klar, ihr habt jetzt, also am Ende sagt man Software as a Service, und das ist, ich verkaufe es einmal, und ob ich es einmal oder 100 Mal verkaufe, ist erstmal egal. Ich meine, gerade in der Frühphase würde ich denken, ich weiß gar nicht, wie das bei euch war, dass manche Sachen so hacky sind, dass trotzdem mit jedem Kunden trotzdem natürlich ein gewisser längerer Implementierungsaufwand war. Man halt gucken muss, okay, wenn ich jetzt Beispiel von heute auf morgen 1.000 Kunden closen würde, wäre es wahrscheinlich erstmal nicht abbildbar. Das heißt, irgendwie so gab es Momente, wo ihr Wachstum steuern musstet, weil ihr gesagt habt, wir kommen nicht hinterher oder irgendwas ist gerade einfach nicht gut genug. So dass im Onboarding was, keine Ahnung, nicht funktioniert oder das Produkt irgendwie hakt oder habt ihr das hinbekommen, dass die Balance sich trotzdem die Waage gehalten hat?
Ja, also unsere Prämisse, und ich überlege gerade, also Fokus war eigentlich immer, you have to make it happen. So, dann wird es halt fucking anstrengend. You gotta make it happen, wenn du schon einen Kunden an der Tür hast und wenn es ein relevanter Kunde ist. Ich glaube, was waren so die Learnings, die vielleicht dazu passen zur Frage? Das eine ist, man muss schon an Scale denken. Also du kannst jetzt, nur weil das jetzt diese eine große shiny Brand ist, ja, die irgendwie jeder kennt, auch in Deutschland und super hook wäre, aber die wollen was customized haben, was du sonst einfach nicht machen würdest, wollen schon 7-mal nachdenken, was es wirklich macht. In den meisten Fällen haben wir, da wo wir es gemacht haben, hatte es nicht den Impact. Ja, hat mehr distracted als irgendwie geholfen. Das ist, glaube ich, so ein großes Learning.
Ich meine, ich baue ja eine andere Art Firma. Ich merke bei mir, okay, warte, das ist immer irgendwo People-Einsatz aktuell noch und das macht es immer ein bisschen komplizierter. Deswegen manchmal, das Lustige ist, man will immer das, was man nicht hat. Dementsprechend denkt man immer, das andere wäre leichter.
Aber es
ist
halt wieder, ja. Nicht.
Also von daher, das ist echt, echt faszinierend. Ich meine, wenn du jetzt mal sagst, du sagst ja selber, ihr habt noch Geld auf der Bank gehabt aus der Runde vorher, hättet noch ein bisschen laufen können. Das heißt, das, was ich jetzt sage, ist nicht ganz richtig, aber ihr habt am Ende ungefähr so um die 150 Millionen eingesammelt. Dann gibt es irgendwie ein bisschen Secondaries, bisschen, kann man ein bisschen aufteilen, aber seid jetzt bei circa 70 Millionen ERA, ein bisschen drüber. Könnte man sagen, ihr habt 2,x an Burn Multiple. Jetzt rechnen wir vielleicht noch ein bisschen raus, dass ihr nicht alles davon ausgegeben habt. Dann seid ihr bei 1,x. Vielleicht an ja 1, höheres X, würde ich denken, an Burn Multiple. Und habt am Ende ja erstmal eine solide Firma dahingestellt. So die 60-70% wächst. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie bei 85 landen wollt dieses Jahr, dann überlegt man sich das für nächstes Jahr. Dann sind das, sagen wir mal, 125. Ein bisschen drüber müssten 130 sein wahrscheinlich sogar. Also wenn man das jetzt mal nur in dem Pensum weiterspinnen würde, kann sich das ja trotzdem relativ schnell, weil ich finde, 1-2 Jahre, um dann irgendwie auf oder 1,5 Jahre bis 130, dann nochmal weiter gedacht, irgendwie auf 200, ist ja schon erstmal ein wirklich starker Wachstumscase, immer noch.
Ja.
Wo soll es eigentlich hingehen? Also wenn du dir das anschaust und was sind so die Ziele? Sind die Ziele, ja, wir müssen natürlich, ja gut, ich brauch's gar nicht vorwegnehmen, weil am Ende, ihr müsst euch alle Kanäle angucken, aber wenn du jetzt so sagst, okay, das ist das, was wir mit den Investoren besprechen, was wir mit dem Core-Leadership-Team besprechen, wo soll es eigentlich hingehen?
Ja. Also erstmal alles richtig gerechnet. Also wirklich, ja, es passt schon ziemlich genau. Ja, ich glaube, man muss sich ja immer so ein bisschen die Karten legen, wo sehe ich meine Opportunitäten, ja, und wo sehe ich im Markt irgendwie das Potenzial und was kann ich auch abbilden in der Firma. Und die klassischen Hebel, die es gibt, ist irgendwie, macht man mehr Produkt und hat damit quasi entweder einen größeren Pool an Interessenten, die man adressieren kann. Oder geht man eher auf quasi die Size der Tickets, ja, also einfach so Average Contract Value pro Kunde, dann Märkte, dann wo speise ich das Wachstum her, kann ich gewisse Partnerschaften eingehen, will ich Marketing Double Down machen, mache ich mit den BDRs mehr, also wo kommt der Traffic eigentlich her? Und dann gibt's noch in den Economics selbst noch sehr viel, ja, kann ich die Marge optimieren, Skaleneffekte und. Und die, ich glaube, die Realität ist, nachher ist es irgendwie eine strategische Frage, wo liegt der beste Mix? Mhm. Und für uns war jetzt die letzten 4 Jahre, haben wir eigentlich wenig international gemacht. Also Österreich ist ein Markt, der organisch dazu kam. Wir haben keine neue Expansion gemacht. Das war richtig, weil wir haben produktseitig, und das glaube ich ist wirklich korrekt, haben wir alle Player, die zu Beginn da waren und wesentlich weiter waren als wir, sei es Spanisk oder Pleo, vom Produkt, von der Produktkapazität und den Skills einfach massiv überholt. Ja, und dieser Fokus auf weniger Märkte, auf sich selbst, auf geiles Product hat sich da rentiert. So, jetzt nach vorne gedacht, erreicht man jetzt eine gewisse Maturity und erreicht irgendwie eine gewisse Confidence und hat jetzt irgendwie auch mehr Mittel. Wir werden wahrscheinlich schon noch was machen international. Wir werden schon mal über die 3 Märkte irgendwie hinaus nachdenken. Produktseitig passiert gerade eigentlich der größte, wie ich finde, Umbruch überhaupt in dieser Industry. Office of the CFO war ja ganz am Anfang so eine kleine Karte mit so ein paar Logos, aber die Logos waren eher so Expensify auf Expense Management und Conquer und schieß mich tot und dann so ein paar Account Receivables Tools natürlich, da gab es immer Software, ganz bisschen was in FP&A, aber es war echt dünn, ja. Mittlerweile ist es massiv dense und die allergrößte Welle, und zwar meine ich mit größte, meine ich den meisten Impact, die startet erst jetzt, ja. Also und damit meine ich, das war die echte Disruption von Accounting, Controlling, FP&A, also den Kern-Workflows. Und wir launchen dafür jetzt gerade unsere quasi AI-Suite, wir nennen das irgendwie Finance AI, Shaped by You, ist so das ganze Mantra. Und im Endeffekt ist es eine AI-First-Experience, um deinen Monatsabschluss zwar zu automatisieren, aber mit maximaler Kontrolle und maximaler Gestaltungsmöglichkeit in der Automatisierung. Ja, wir sagen, Leute, die Agenten, die rennen für dich. De facto ist es eine Automation und die Frage ist, was für ein Grip und welche Controls willst du auf diese Automation haben? Und wir bauen sie eben sehr weitgehend, aber mit halt maximaler Kontrolle und maximalen Grip, wie sie eigentlich funktionieren soll. Und das wird, glaube ich, dann jetzt zum ersten Mal dieses ERP-Accounting-Software-Segment, was ja ein Gigasegment ist. Ja, du hast so riesige Player wie Xero und auch so ERPs wie NetSuite, Entry-Level, die für uns relevant sind, dann Dativ in Deutschland und, wo man jetzt mal anfängt, quasi relevante Workflows davon zu automatisieren. Genau, insofern, der zweite riesige Block für uns ist das Thema Product. Mhm. Da wird weiterhin investiert. Da hiren wir auch noch, trotz irgendwie AI.
Nur im Product, im Sales nicht mehr, da braucht ihr es nicht.
Schon auch ein bisschen, aber wir sind ja 330 Leute, wenn du so alles zusammennimmst, was es gibt, ja. Wir sind wirklich wenig gewachsen in den letzten 2 Jahren. An Umsatz halt viel mehr, wie du rechnen kannst, aber an Leuten wenig. Wir werden jetzt trotzdem noch ein bisschen mehr Product Engineering einstellen und punktuell, wir haben auch ein AI-Team. Da kommen ein paar Sachen noch dazu, aber es ist nicht mehr diese Time, wo du nur mit Headcount skalierst.
Was würdest du sagen, in welchen Momenten macht es Sinn, Personen und Geld auf Probleme zu werfen? Und in welchen Momenten sollte man davon die Finger lassen?
Du hast jetzt beides erlebt. Ein echtes Beispiel von uns, ja. Und zwar, du hast irgendwie im Customer Support, auch mit einem guten Produkt, wir hatten immer nur ein paar Leute im Customer Support. Ja, weil es eigentlich immer alles lief. Und dann at one day, shit hits the fan. Ja, du hast irgendwie Launch, der ein paar mehr Bugs produziert. Du hast irgendwie Urlaub und oder Krankheit. Und dann checkst du, shit, meine knapp gerechnete Kapazität, die eigentlich so sehr schlau war und stabil über irgendwie 2, 3, 4 Jahre, produziert jetzt wesentlich mehr Damage, als ich eigentlich haben will. Und da musst du Geld und Menschen drauf werfen. Dann musst du einfach sagen, man schafft mehr Kapazität und man ist agiler, kann besser reagieren, hat vielleicht externe, schieß mich tot. Ja, aber so, ich glaube, ein paar Themen, die funktionieren müssen, da muss man dann auch agieren, sofort.
Und wenn ihr sagt, ich meine, KI wird größer und man kann es einmal fürs Produkt selber nutzen, aber auch intern, wie viel Einzug findet KI wirklich in die Gesamtproduktivität bei Moss? Also was sind wirklich Use Cases, wo du sagst, die sind belastbar, relevant und nicht so Vanity-Metric von, ey, wir verbrennen Tokens oder hey, wir bauen hier irgendwas und das ist dann 3 Wochen in Production oder halt Internal Production, was mir so als Internal Tool und dann funktioniert es nicht mehr, weil irgendwo ist eine API ausgelaufen oder keiner kümmert sich mehr drum und das war mal 3 Wochen nett und hat mich mal 3 Wochen ein bisschen schneller gemacht.
Ja, ist schon, glaube ich, was du gerade malst, ist ein, glaube ich, sehr relevantes Risiko, was jeder erlebt auch. Also jede Firma hat diesen Waste, ne, und irgendwie überlegt, was sie macht. Es passiert sehr, sehr viel, auch quasi in den verschiedenen Teams. Es gibt auch ein zentrales AI-Team, was mein Co-Founder Stefan quasi verantwortet, die auch dann genau in solche Themen reingehen. Was sind so die paar Sachen, die ich selber sehr spannend finde? Also so das Thema quasi schlau werden aus den ganzen Customer Touchpoints und Recordings ist ein Riesending und ist sehr fragmentiert. Ja, da geht's, also zum einen kannst du irgendwie, ist das Training und das Assessment und das Coaching der Agenten quasi dann rein aus den Recordings und aus den Templates, die wir denken, dass sie richtig sind, gestützt und aus den Conversion Rates. Gleichzeitig aber kann auch jeder bei Moss simpel den Status eines Deals oder eines Users oder eines möglichen einfach erfragen und kriegt den gesamten Kontext sofort zugespielt. Also so in dieser Welt ist, glaube ich, ziemlich advanced. Mhm. Ein anderes Beispiel auch in diesem Kontext wäre, es gibt so einen Deal-Desk-Agent, der de facto aus der Konversation und daraus ist sie competitive, was waren die Needs, wie ist die Firma, wie lief das Gespräch, also diesen ganzen Content, nachher, ich sag mal, eine Pricing-Guidance rausgibt, aber halt auch, er ist noch nicht perfekt, aber schlau genug ist, um diese ganzen Nuancen noch mitzunehmen. Mhm. Ja, und ja, das heißt, da gibt's einiges an Use Cases. Ich würde trotzdem sagen, the reality is, there is a lot of shit out there. Und man muss irgendwie gucken, dass man nachher nicht mehr Zeit verbringt mit eben Maintenance und setting up stuff that doesn't return. Ja, also schon sehr relevanter Punkt.
Habt ihr irgendeine Software, wofür ihr, keine Ahnung, vorher 100.000 plus im Jahr ausgegeben habt, durch selbstgebaute Lösungen ersetzt?
Nicht in dieser Scale, nee. Also konsolidieren ja, ersetzen auch ja, auch ersetzen AI first versus auch Legacy, also definitiv. Hart verhandeln auf einzelnen Merchants, definitiv auch ja. Haben wir jetzt irgendwie irgendein kritisches Produkt selber intern gebaut?
Weißt du, was ich meine? Es gibt so viele, die sagen, ja, sie haben jetzt ihr eigenes Salesforce gebaut, weil sie halt eigentlich vielleicht doch gar nicht die ganze Suite brauchen, sondern halt irgendwas Kleineres oder so. Und ich finde das immer so, und mich interessieren dann die Use Cases, wo es vielleicht irgendwie wirklich funktioniert, weil, ja, wie du sagst, in der Maintenance muss halt dann Kapazität dafür freimachen. Man muss halt überlegen, wenn du deine Entwicklerkosten mit reinrechnest, ob du dann wirklich Geld sparst, ob du Nerven sparst, ob ein Entwickler so ein CRM besser beim Laufen halten kann als ein paar mehr als ein Entwickler bei Salesforce. Frage.
Ich glaube, die Zukunft auch in AI und auch die Zukunft von Moz ist ein arschgutes Produkt, no matter in the old world als Workflow, wo du alles durchschiebst, ja, Klick von A nach B nach C und Dropdown hier und da, versus Agentic Work, irgendwie supported by LLMs, wo der Kontext irgendwie schneller gelesen werden kann, Reasoning schneller passieren kann und man gewisse Schritte quasi nicht mehr manuell macht, ja. It's the same. Du brauchst eine geile User Experience. Es braucht irgendwie gerade jetzt in der neuen Welt sehr hohe Treffersicherheit. Ja, ja. Also für Finance bei uns ist irgendwie die Accuracy ist nicht irgendwie probabilistisch. Lass uns irgendwie 90% richtig hinbekommen und dann jede 10. Transaction die gleiche ist irgendwie anders. Das geht halt nicht. Also du musst das Produkt tunen. Da sitzt ein ganzes Team auch da von Leuten mit Data Science und Ingenieuren, die das nachher treiben auf 99,x% und diese letzte Prozent dann nochmal so groß flaggen und irgendwie den Kunden irgendwie machen lassen, prüfen lassen. Das ist nicht gerade mal so selbst gebaut in der Freizeit. Und deswegen glaube ich, sehe ich das so ein bisschen verhalten. Da ist das so wirklich die Monsterlösung. Aber das heißt nicht, dass man nicht sehr viele Sachen drumherum wesentlich effizienter machen kann und mit weniger Headcount mehr Arbeit schafft.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist der Haupt-Use-Case erstmal für viele, bevor sie an das Level rangehen, was kann ich irgendwie ersetzen? Einfach, was von den Dingen, die wir machen, kann ich automatisieren? Egal, ob ich da Claude sage, baue eine N8N-Automation, was es, by the way, ziemlich gut kann, falls man es noch nicht ausprobiert hat, um Sachen zu automatisieren oder halt auch sich anzugucken, hey, schau dir das mal an, überleg mal, was man daraus machen kann. Und man findet einen Weg, wo man sagt, ach krass, da werden Daten gerade noch händisch oder irgendwie halb manuell irgendwie von A nach B geschoben und so kriege ich meinen Kontext besser verteilt, sodass alle besser arbeiten können. Alleine sowas, ne? So ein Kontext-Layer zu schaffen, wo man sich natürlich bei einer Firma mit 230 Leuten mehr überlegen muss als bei 5 Personen, wer darf was lesen. Aber ich glaube, wenn man das mal versteht, wie viel schneller man auch Menschen machen kann durch nur Automatisierung, ohne jetzt Sachen zu ersetzen und eher durch Kontextzugang, gerade wo sonst vielleicht auch viel mal verloren gehen kann, weil es halt im Kopf einer Person irgendwie hängen bleibt, ist schon so, glaube ich, ein sehr spannender Use Case für erstmal Quick Wins und dann kommt alles andere danach.
Ja, genau. Einfach Intelligenz. Marketing ist, glaube ich, super Hunting Round. Da gibt es schon einige, also natürlich Produkt Engineering eher wahrscheinlich am meisten.
Ja, spannend. Bin ich mal sehr, sehr interessiert daran, wie es aussieht, wenn wir uns wieder zusammensetzen. Ich meine, jetzt haben wir irgendwie 3 Jahre gewartet in der aktuellen Zeit, wo sich irgendwie so viel gleichzeitig dreht. Mal gucken, wann wir uns wieder zusammensetzen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einblicke. Ich meine, hast ja auch ein paar Zahlen gegeben und kommentiert, die, glaube ich, Einblick geben, wo ihr wirklich steht und was so auch ein bisschen bisschen mehr so hinter die Kulissen blicken lässt, was echt sehr interessant ist. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Herzlichen Glückwunsch zum Unicorn-Status, auch wenn der ja immer erstmal, ist jetzt da, aber man muss ja trotzdem erstmal noch Firma bauen. Das hört ja bei euch nicht auf. Viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke, Spaß gemacht, ja.
Und jetzt natürlich einen langen Nachhauseweg. Ich muss dazu sagen, Antes Büro ist schräg gegenüber über den Innenhof, dementsprechend wahrscheinlich die kürzeste Anreise, die man sich fast vorstellen kann.
Ja, ziemlich, ja.
Vielen Dank.
Danke dir.
Moss ist eins der neuesten Unicorns, das wir in Deutschland haben, und deswegen bin ich sehr dankbar, dass Ante sich die Zeit genommen hat, mal wirklich so ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu lassen, auch so, wo standen sie zu welchem Zeitpunkt, wie haben sie sich entwickelt, wie mussten sie eine Phase navigieren, die jetzt auch, wie gesagt, viele KI-Firmen treffen kann, von wir können ganz viel Geld verbrennen, wir bekommen viel Geld zu hohen Multiples und hohen Bewertungen und dann auf einmal nicht mehr. Dann auf einmal muss man Richtung Profitabilität denken, sinnvolles Wachstum, wie viel verbrennen wir, stark reduzieren, Mitarbeiter gehen lassen. Ich meine, Moss hat sich in 2 Runden von 4 Mitarbeitern getrennt und dann wieder einen ganz anderen Weg einschlagen. Ich fand es sehr eindrucksvoll, weil Ante auf sehr viele Zahlen und Daten eingegangen ist, die viele nicht kommentieren würden. Und ich habe ihm vorab ein Briefing geschickt mit doch sehr vielen sehr genauen Zahlen, wo er meinte, okay, da noch ein bisschen nachkorrigieren, dann stimmen die auch. Wo andere halt einfach sagen, hey, möchte ich gar nicht drüber reden. Und deswegen hoffe ich, dass die Episode dir was gebracht hat, du was daraus gelernt hast. Und falls dem so ist, teile sie doch gerne mit jemandem, der auch davon profitieren würde. Und abonniere unseren Kanal Unicorn Bakery, wo auch immer du ihn hörst. Und dann hören wir uns wieder bei der nächsten Episode mit Clover, die ein paar News mitzubringen haben, die relativ groß geworden sind inzwischen und dementsprechend auch sehr, sehr, sehr relevanten Input für die nächste Woche für uns haben.